Jesu Kommen und Geburt. Aber der Grund, warum ich diesen Text ausgesucht habe, er liefert uns eine Begründung, warum Christus kommen musste. Und das möchte ich gerne, dass wir sehen. Weil ich denke ganz häufig, wenn du in der Gemeinde oder mit der Gemeinde groß geworden bist, dann kennen wir viele der biblischen Geschichten, aber nicht unbedingt die Gründe für diese Ereignisse. Und das ist, was wir sehen wollen, nämlich zuerst der Grund für Gottes Gericht. 1. Mose Kapitel 6, und ich möchte zuerst einmal die Verse 1 bis 5 lesen. 1. Mose 6, die Verse 1 bis 5. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ich gebe zu, dass dieser Abschnitt nicht besonders leicht zu verstehen ist. Aber lasst uns mit dem anfangen, was klar ist. Nämlich, was wir in Vers 5 gelesen hatten, Gott sah die Bosheit des Menschen und entschied sich, das zu unterbinden, dass er das nicht einfach fortlaufen lassen würde. Er sagte, das Sinnen, einige übersetzen es auch, das Streben des Menschen war ständig nur böse. Aus Gottes Sicht, als Gott die Welt geschaffen hatte, war alles gut. Es war vollkommen gewesen. Und jetzt kam den Teil der Schöpfung, den er in seinem Ebenbild geschaffen hatte, und statt diesem guten Ziel zu folgen, statt das umzusetzen, was Gott in ihn hineingelegt hatte, statt auf diese gute Schöpfung aufzupassen und für sie zu sorgen, trachtete er nur nach dem, was aus Gottes Augen böse war. Was war so böse? Nun, nicht die Gründung der Familien, wie in Vers 1 beschrieben, denn das war von Gott selbst beabsichtigt gewesen. Er hatte gesagt, ihr sollt euch vermehren und ihr sollt euch auf der Erde ausbreiten. Sondern, wir hatten es gelesen, die Gedanken des Herzens. Der Mensch war nicht zufrieden mit dem, was Gott ihm gab. Er wollte immer mehr. Und man sagte, seine Gedanken waren böse, indem dass er nicht zufrieden war mit dem, was Gott ihm gegeben hatte. Damit hat es angefangen im Garten Eden. War nicht genug, von allen Bäumen des Gartens nehmen zu dürfen. Da war ja doch der eine, den ich nicht durfte. Und war nicht zufrieden, dass es irgendeine Einschränkung gab. Und als Ergebnis dessen, haben wir gelesen in Vers 2, sahen die Söhne Gottes, die Töchter Menschen, dass sie gut waren und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Wenn wir, statt nach Gottes Willen zu fragen, uns einfach nehmen, was wir wollen, ist das, nach unserem Text, das ist böse in Gottes Augen. Nun, einige der Sachen sind an sich gut. Aber wenn wir einfach uns nehmen, was wir wollen, auch wenn uns das Gott vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht zugeteilt hat, dann nach Gottes Beschreibung, es ist böse in seinen Augen. Und er sagte, das ist, was ich in den Menschen sehe, dass sie ständig einfach auf sich schauen und sagen, was will ich? Und das ist genau die Beschreibung hier. Und ich weiß, es wird diskutiert, wer sind die Söhne Gottes? Wir kommen dazu noch, okay? Aber was ich glaube, was hier betont ist, ist, sie nahmen sich, was sie wollten. Nicht, sie fragten danach, was der Herr möchte und vertrauten ihm, dass das gut ist. Und ich glaube, das ist warum Gott hier sagt, das Streben des Herzens war böse. Dass einfach in unserem menschlichen Herzen eine große Unzufriedenheit ist. Dass wir nicht einfach sagen, ich bin dankbar für das, was ich habe und es ist genug. Unsere ganze Wirtschaft basiert darauf, dass wir nicht zufrieden sind. Dass wir immer mehr haben wollen. Na, sonst würde kein Mensch Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich habe doch alles, ich bin einfach froh und dankbar, der Herr ist gekommen und ich brauche nichts mehr. Ja? Und Gott sieht das und er sieht das nicht als gleichgültig, sondern, was ist seine Reaktion? Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, es ist ja Fleisch, ich gebe ihm noch 120 Jahre. Okay. Nun, für diese 120 Jahre gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es waren noch 120 Jahre bis zur Flut, ist die eine Möglichkeit, oder ich gebe dem Menschen maximal eine Lebenslänge von 120 Jahren. Du kannst dich entscheiden, was du bevorzugst, gib gute Kommentare, die beides sehen. Ich glaube, es macht nicht den wesentlichen Unterschied. Aber was die Betonung im Text ist, ist wieder die Begründung, warum Gott so reagiert. Und ich möchte, dass wir noch ein bisschen vorausspringen und die Verse 11 bis 13 lesen. Hier in unserem Text, 1. Mose 6, Verse 11 bis 13. Da gibt es nochmal diese Erklärung und es heißt, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Also er beschreibt hier und sagte, die Menschen haben die Erde verdorben und sie haben sie auch verdorben durch Gewalttat. Ja, interessant, das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, ist das Wort Hamas, Gewalt. Passt. Und er sagte, okay, das ist, was immer den Menschen geworden ist, sie, ihr ganzes Bestreben ist, dass sie immer sich nehmen wollen, was sie wollen, dass sie nicht danach trachten, was ist Gottes Wille oder was ist das Beste für den Nächsten. Und nicht nur, dass sie dann nicht zufrieden waren, sondern wenn sie es nicht bekamen, haben sie es mit Gewalt an sich gerissen, haben sie es trotzdem genommen. Und das hat dann dazu geführt, dass Gott sagt, ihr habt es mit eurem Verhalten die Erde verdorben. Sie ist nicht mehr so, wie Gott sie konzipiert hat. Und er sagte, das stört mich so sehr, dass ich diese Erde verderben werde. Benutzt das gleiche Wort, dass ich die Flut senden werde. Okay. Nun, die Frage ist, in Vers 2, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen. Wer sind diese Söhne Gottes? Nun, viele halten sie für Engel. Und ich verstehe die Begründung ein bisschen, aber ich glaube, das passt nicht mit der Begründung hier. Weil Gott sagt ja, weil dieses geschehen ist und weil sie sich einfach nahmen, was sie wollten, werde ich nicht die Engel bestrafen, sondern werde ich die Erde zerstören. Okay? Von daher, meine persönliche Meinung ist, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es sich um Menschen handelte, die ihre Macht ausnutzten, um zu bekommen, was sie wollten. Und dann heißt es, ihre Kinder, Vers 4, sie gebaren ihren Kindern, Ende Vers 4, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Was hier als Helden übersetzt wird, wird häufig auch als Krieger übersetzt. Okay? Also sie waren diese kriegerischen Helden. Später wird mit dem gleichen Ausdruck Nimrod bezeichnet als ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Okay? So, es waren Leute, die Macht besaßen und die anerkannt waren vor den Menschen. Sie waren die, wie war es hier ausgedrückt, die berühmten Männer. Die Männer mit einem großen Namen. Die anerkannt waren. Die Könige, die Herrscher, die Diktatoren, diejenigen, die Kontrolle besaßen, die Macht hatten, die Einfluss hatten. Aber Gott spricht ein ganz anderes Urteil über sie. Er sagte, das waren die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Aber Gott sagte, das ist der Grund, warum ich die Erde verderben werde. Und das müssen wir uns merken. Berühmtheit vor Menschen bedeutet nicht Brauchbarkeit vor Gott. Sie waren anerkannt vor den Menschen. Die Menschen dachten, wow, schau dir diese Leute an. Die sind stark, die sind groß, die haben Talente, die haben Begabung. Die sind wer? Und Gott sagte, ja, die sind wer? Die sind genau diejenigen, weswegen ich die Erde bestrafen werde. Ja, oder ein primärer Grund. Und wir lesen in 1. Mose 1, dort heißt es, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, damit das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Und sagt, ich schaue nicht auf die Welt, wie die Menschen schauen. Die schauen, was kann ich mir nehmen? Was kann ich erreichen? Wer kann ich werden? Was ist eine Position, die ich anstreben kann? Wie kann ich berühmt werden? Wie kriege ich Anerkennung? Nun, nicht, dass die Sachen unbedingt verkehrt sind. Aber diese Macht hat eine große Gefahr in sich. Nämlich, dass ich die Macht ausnutze, um zu bekommen, was ich will. Das hat diese Welt verdorben. Und zwar so sehr verdorben, dass Gott sagte, das kann ich nicht länger tolerieren. Und es ist die Ursache für sein Gericht. Das haben wir zuerst in Beschreibung. Und dann sehen wir noch weiter, wie sehr es den Herrn bewegt hat in den Versen 6 und 7. 1. Mose 6, die Verse 6 und 7, dort heißt es, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wir sehen zweitens der Entschluss von Gottes Gericht. Gott sah, was aus seiner guten Schöpfung geworden ist. Und wir haben es gelesen, was war seine Reaktion? Es reute ihn. Das ist eine starke Aussage, denn in 4. Mose 23, Vers 19 heißt es, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten? Gott sagt, wenn ich etwas spreche, dann ist es so und dann ist es gut. Und das bezieht sich ja auch auf die Schöpfung, richtig? Er sprach und es war so. Es werde Licht und es ward Licht. Da seien die Sonne, Mond und Sterne und sie waren da. Gott in seiner Allmacht ist fähig, dieses zu tun. Und er sagte, wenn ich etwas sage, wenn ich etwas bestimme, dann bereue ich das auch nicht. Ich mache keine Fehler. Gott macht keinen Fehler, die er bereuen müsste. Aber wir Menschen, wir sündigen. Und das macht Gott traurig. Und das ist, was er hier meint, mit es bewegte ihn in sein Herz hinein. Er sah das, was aus dem Guten, das er geschaffen hatte, geworden ist. Und es reute ihn. Aber die Frage ist, wusste er nicht, dass die Menschen sündigen würden? Ich meine, wenn er alles kann, alles weiß, dann muss er doch das gewusst haben. Ja, das hat er gewusst. Und ich möchte einen Abschnitt aus Epheser 3 vorlesen, der Gottes Plan beschreibt. Den habe ich nicht an der Leinwand, sonst müsste ich immer weiterklicken, weil der ist ein bisschen länger. Epheser 3, die Verse 8 bis 11. Dort heißt es, da schreibt Paulus dann, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Vor allen Zeiten, Gott hatte schon diesen Plan gehabt und er wusste, dass dieses kommen wird. Aber er hat es vorher uns diesen Plan noch nicht offenbart. Aber obwohl er dieses wusste, wusste auch, dass der Mensch sündigen würde, bekümmert es Gott. Und dieser Ausdruck, es bekümmerte ihn, dass einfach damit wir verstehen, was dort gemeint ist. Das ist der gleiche Ausdruck, den David gebraucht, als sein Sohn Absalom getötet wird. Wenn du die Geschichte kennst, sein Sohn wird im Kampf umgebracht und er bekommt die Nachricht und er bricht in Tränen aus. Und er weint und sagt, Absalom, Absalom, mein Sohn, ich wünschte, ich wäre gestorben statt du. Okay? Und das ist der Ausdruck, den Gott hier gebraucht und sagt, so ist mein Herz zerbrochen. Es gereute ihn in seinem Herzen, es bewegte ihn, dass das, was er alles für uns Menschen vorbereitet hatte, dass wir es als Menschen so verdorben hatten. Das heißt, Gott ist nicht emotional distanziert von dem, wie wir leben. Es ist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Und er ist nicht irgendeine Macht dort, eine Kraft, die einfach nur durch irgendwelche physischen und chemischen Gesetze etwas entwirft, sondern Gott ist eine Person. Und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, mit unserer Persönlichkeit. Und es bewegt ihn, wie es uns geht und was wir mit dem machen, was er uns gegeben hat. Das heißt einmal, es hat eine Auswirkung auf Gott, wie wir uns entscheiden. Und wenn wir seine Gebote ignorieren, ist nicht einfach so, naja, Pech gehabt, sondern es verletzt ihn. Ja, genauso wie wenn du jemanden um etwas bittest und es ist dir wirklich wichtig, ist dir eine nahestehende Person und du bittest die um etwas und die sagt, nö, mach ich nicht. Ja, dann sagst du auch nicht, naja gut, dann nehme ich halt jemand anders. Ja, sondern es ist eine Ablehnung von dem, was wir uns wünschen und so sieht Gott das. Er ist eine Person. Andersherum auch, dass er uns durch und durch kennt und weiß, wie es dir geht. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, keiner weiß, wie es im Moment mir geht. Und es mag sein, du hast keinem davon erzählt. Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Und genauso wie ihn nicht kalt lässt, wenn wir sündigen, lässt es ihn auch nicht kalt, wenn wir verletzt werden. Weil wir in seinem Ebenbild gemacht sind. Und er uns liebt als seine Kinder. Und es bewegt ihn in sein Inneres hinein. Und die Sünde hier, die hat ihn so bewegt, dass er gesagt hat, ich werde die Erde mit der Flut vernichten. 1. Mose 7, Vers 23. Geht das? Ist das gerade angehalten? Das ist nur ein Kapitel weiter, sonst lesen wir das so. 1. Mose 7, Vers 23. Dort heißt es, so löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war. Okay. Geht das jetzt wieder? Müsste noch einen weiter. Okay. Das ist ein Bild von Gottes Gericht über die Sünde. Und in dem gleichen, in 1. Mose 7, Vers 11 heißt es dann, Ja, 11 und 12. Im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Wieder dieses ein Bild von der Beschreibung, wie es Gott bewegt hat. Okay? Und er sagt, es hat ihn so sehr bewegt, zu sehen, was wir als Menschen aus dieser Erde gemacht haben, er sagte, ja, ich werde es verderben, ich werde es vernichten. Und wenn wir dran denken, ja, und wir hören, es regnete für 40 Tage, wir denken manchmal so ein bisschen wie bei uns, naja, so ein leichter Nieselregen und der hält halt ein bisschen länger an. Und dies wird hier extra anders beschrieben. Er sagte, hat nicht nur ein bisschen geregnet, sondern 40 Tage und Nächte hat es geschüttet. Ja, wir haben ein paar Geschwister aus Indien, die kennen das ein bisschen mehr, dass es dort ein bisschen stärker regnet, als es hier, wenn der Monsunregen kommt. Okay. So stark es ging, aber nicht nur das, sondern auch von unten herauf. Die Erde brach auf, gab die ganzen Erdbeben und alles Mögliche, sodass, es sagt, die ganze Erde, die höchste Erhebung, klar, seitdem gab es große tektonische Bewegungen seitdem, okay, aber die höchste Erhebung war 5 Meter hoch mit Wasser bedeckt. Okay. Das ist, wie Gott es beschreibt und sagt, das ist, wie sehr mich die Sünde bewegt. Das ist, wie sehr ich es nicht ausstehen kann, was ihr daraus gemacht habt. Nicht, weil ich beleidigt bin. Nicht, weil Gott gesagt hat, oh, die haben das aber nicht so gemacht, wie ich das wollte. Ja? Sondern er sieht, was das an Verderben ausgelöst hat. Er sieht das, was das zum Miteinander gemacht hat. Er sieht, wie es hätte sein können. Weißt du, Gott hat eine Sicht vor Augen. Er weiß, wie es ursprünglich konzipiert war im Paradies. Und er weiß, wie es ultimativ sein wird. Komplett ohne Sünde, alle Tränen abgewischt, nur Freude in seiner Gegenwart für immer. Und er sagte, das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und wir gucken uns um und sagen, aber das ist nicht, wie es ist. Und das ist, was Gott sieht. Und es hat ihn so bewegt, dass er sagt, so kann das nicht weitergehen. Und ich werde die Erde hier mit dieser Flut zerstören. Und nach der Flut hat Gott dann versprochen, ich werde die Erde nicht noch einmal so mit einer Flut auslöschen. Und das, obwohl sich der Mensch nicht gebessert hat. Wir lesen nach der Flut, 1. Mose 8, Vers 21, der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, das war ein Opfer von Noah nach der Flut, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Also er sagte, okay, das war jetzt schlimm genug. Bis auf Noah und seine Familie und die Tiere in der Arche, alles andere Leben ist komplett zerstört. Aber er sagt nicht, das Sinn des menschlichen Herzens war böse, aber jetzt habe ich es ja bereinigt und jetzt sind nur noch Noah und seine Familie da, jetzt kann es gut weitergehen. Sondern er sagt, es ist auch weiterhin, die Umstände ändern das Herz nicht. Und auch deine Umstände ändern das Herz nicht. Umstände zeigen nur, was in unserem Herzen drin ist. Ja? Wenn jemand explodiert und andere anschreit und sagt, ja, das war nur wegen, was du getan hast. Das war nur, weil das passiert ist. Nein. Es ist natürlich, wir können das nachvollziehen, es ist ärgerlich, wenn mitten auf dem Weg zu einem wichtigen Treffen das Auto kaputt geht oder du den Flieger verpasst oder. Aber das hat dich nicht gezwungen, gegen den Reifen zu treten oder zu fluchen oder andere anzuschreien. Warum tun wir das als Menschen manchmal trotzdem? Das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Es geht gerade in den Momenten, sagen wir nicht, Gott, ich bin so froh, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du einen guten Plan hast und dass in deinem guten Plan gerade jetzt mein Auto stehen geblieben ist. Oder dass gerade jetzt der Arzt festgestellt hat, dass ich Krebs habe. Oder. Okay? Aber wir sollen Gott sehen. Und er sagte, es ist unser Herz, das ihm eben nicht vertraut. Aber, und hier kommt das große Aber, statt den Menschen noch einmal auszulöschen, löscht Gott die Schuld aus. Wir lesen in Jesaja 43, Ich bin es, und das ist Gott, der spricht, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünde will ich nicht mehr gedenken. Und das ist genau, wo wir jetzt die Verbindung ziehen, zu warum Christus kommen musste. Gott hat die Sünde der Welt gesehen, hat die Flut gesandt und gesagt, das ist, wie die Sünde mich bewegt hat. Ich kann das dem nicht länger zusehen. Ich werde die ganze Erde zerstören. Und danach verspricht er, ich werde es nicht noch einmal tun. Aber wir haben uns nicht gebessert als Menschen. Wir haben, unser Herz ist immer noch sündhaft. Das heißt, eigentlich müsste Gott noch einmal eine Flut senden. Eigentlich müsste er wieder diese Erde zerstören und richten. Aber Gott sagte, ich werde nicht die Erde auslöschen, sondern deine Verbrechen auslöschen um meinetwillen. Und dazu musste Jesus kommen. Und dafür ist er am Kreuz gestorben. Wenn wir noch einmal zurückkommen, 1. Mose 6, ich habe Vers 8 übersprungen. Und dort heißt einfach dieser ganz kurze Satz, Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Und das wollen wir jetzt noch sehen, die Ausnahme von Gottes Gericht. Er sagte, Noah fand Gunst oder fand Erbarmen. Okay? Und Gottes Gunst wird nicht verdient. Aber in dem Text sehen wir, sie ist auch nicht willkürlich. Es ist nicht verdient. Aber Vers 9, dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Gott sah die Menschheit und er sagte, sie alle haben dieses verdorbene Herz. Aber Noah bemüht sich wenigstens mit mir zu gehen. Er lebt mit Gott, er fürchtete Gott. Und Gott sah das und sagte, ich finde Gunst an ihm. Nicht, dass er verdient hat, nicht bestraft zu werden. Aber ich sehe auch, dass sein Herz offensichtlich anders war als das der anderen und er gab ihm Erbarmen. Gott sieht, wie wir leben und er berücksichtigt das in seinem Umgang mit uns. Das sehen wir auch im Neuen Testament. In Jakobus 4, Vers 6 lesen wir, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und sagt, wenn du gegen mich kämpfen willst, wenn du mich ignorieren willst, wenn du tun möchtest, was recht ist in deinen Augen, wenn du dir nimmst, was du willst, du kannst das versuchen. Aber Gott wird dir widerstehen. Er kämpft quasi gegen uns. Aber gleichzeitig, wenn wir demütig sind und unsere Schuld einsehen, sagen, Gott, ich habe mich vor dir schuldig gemacht. Ich brauche deine Vergebung. Er ist zum Vergeben bereit. Und die Gunst äußerte sich darin, hier in unserem Text, wie äußerte sie sich Noah gegenüber? In Vers 14 lesen wir dann, wie er ihm Anweisungen gab, die Arche zu bauen. Und dann in Kapitel 7, Vers 1, sagt er ihm auch, wenn es soweit ist, und sagt, okay, jetzt ist alles bereit, gehe in die Arche hinein, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und dies hat Noah im Glauben angenommen. Und so wurde er gerettet. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Der Unterschied war, Noah hatte dieses, dass er mit Gott lebte und er glaubte Gott. Er glaubte, dass Gott das Gericht senden würde aufgrund der Sünde, die in der Welt war. Und als Gott ihm dann sagte, Noah, ich sehe an dir, dass du mit mir wandelst. Okay. Hier ist, was du machen musst. Okay? Hier meine Frage an euch. War Noah gerettet durch seinen Wandel mit Gott, durch seine Gerechtigkeit? Nein. Denn hätte er gesagt, wieso, ich bin doch gerecht genug, ich werde in der Flut nicht umkommen, und die Arche nicht gebaut hätte, wäre er genauso umgekommen wie alle anderen auch. Er glaubte. Und dieser Glaube war nicht einfach nur, ja, ich denke schon, Gott, das stimmt. Du wirst die Flut senden und du wirst durch ein Boot retten. Ja, aber Gott gibt Anweisungen und sagt, dieses Boot sollst du bauen. Deswegen noch die 100, 120 Jahre, weil mit einer kleinen Familie, und das war nicht ein Kajak, ja, das war ein Riesenboot, zweimal die Fläche eines modernen Linienflugzeuges, das er gebaut hatte. Okay? Und sagt, okay, ich gebe dir diese Anweisung, auch wie du dieses machen sollst. Und wenn du mir glaubst, dann äußert sich das darin, dass du tust, was ich dir sage, und durch dieses wirst du gerettet. Und auch wir sollen uns retten lassen, sagt es Apostelgeschichte 2, Vers 40, aus diesem verkehrten Geschlecht oder aus dieser verkehrten Generation. Okay? Noah fand Gunst. Und sagst, ja, schön für Noah und tolle Geschichte. Ja, ist immer wunderbar, im Kindergottesdienst zu erzählen. Aber dafür war es nicht rein gedacht. Und auch nicht nur für Noah. Wer hat 1. Mose geschrieben? Mose. Noah hat das nie gelesen, was über ihn geschrieben wurde. Vielleicht hat Gott ihm einen Blick im Himmel erlaubt, was über ihn später geschrieben wurde. Aber das war nicht geschrieben, als Noah lebte. Okay? Das heißt, es ist für uns geschrieben. Und auch die Gunst war nicht nur für ihn. Wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 5, Noah wird genannt ein Prediger der Gerechtigkeit. Okay? Also die Gunst war nicht nur eine Belohnung. Und Noah, du hast gerecht gelebt und du hast mir geglaubt, ich werde dich retten. Sondern es war auch ein Auftrag, diesen Befehl weiterzugeben, diese Rettungsbotschaft von Gottes Gerechtigkeit und von seiner Gnade, dass ein Boot gebaut wird, um die ihm vertrauen, zu retten, das weiterzugeben. Und diese Gunst gilt für alle, die sich an Jesus wenden. In Sacharja 12, Vers 10 lesen wir: Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Wenn du dann weiterliest, wirst du feststellen, dass die, die das so annehmen, dass sie auch gerettet werden. Okay. Wenn wir in Zukunft an die Flut denken, dann sollen wir in Erinnerung behalten, wie sehr die Sünde Gott betrübt, aber auch wie teuer Christus dafür gesühnt hat. Für Gott gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit des Gerichts, das haben wir in der Flut gesehen, zu sagen, die Erde ist so verdorben, das menschliche Herz ist nur böse, ich muss das Gericht senden, ich kann dem nicht einfach zugucken. Einfach zugucken, wie sich die Menschen von mir abwenden, aber auch nicht zugucken, was sie einander antun. Durch ihren Egoismus, durch ihre Gewalt, einfach, dass sie ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen. Okay? Oder die Gnade. Und Christus musste kommen, damit Gott Gnade anbieten und dabei gerecht bleiben kann. Es war die einzige Möglichkeit. Die Frage ist, hast du das angenommen? Bei Noahs Zeit wäre, vertraust du ihm und vertraust du auf Gottes Rettungsangebot der Arche, um von der Flut bewahrt zu werden? Oder in Christus heißt es, vertraust du seinem Kreuzestod für dich, damit du vor seinem kommenden Gericht bewahrt wirst? Und das ist, was wir gleich auch im Abendmahl uns nochmal bildlich vor Augen führen wollen. Ich möchte das einfach nochmal so für uns zusammenfassen. Okay? Gott bewegt dieses so sehr, dass er sagte, was ich in der Welt sehe, verdient mein Gericht zu dem Ausmaß, alles komplett auszulöschen. Das Herz ist böse von Kindheit auf an. Und es bewegt mich so sehr, ich bewege Himmel und Erde im wahrsten Sinne des Wortes, um dieses auszulöschen. Okay? Und dann Christi kommen zu verstehen, zu sagen, ich will die Menschen nicht verderben. Mein Ziel ist nicht, sie wegzuwaschen. Mein Ziel ist, sie reinzuwaschen. Mein Ziel ist nicht, sie zu zerstören, sondern sie zu retten. Und die einzige Möglichkeit, wie ich das tun kann, ist, wenn ich selber komme und ihre Sünden wegwasche durch das Blut meines Sohnes. Und das ist, was am Kreuz dann passiert ist. Das war nicht einfach nur der arme Jesus, der an einem Kreuz gestorben ist. Das ist, hier ist der Zorn, den wir in der Flut sehen, ausgeschüttet nicht auf dich und mich, sondern auf Gottes eigenen Sohn. Das ist, wie sehr Gott uns geliebt hat. Zu sagen, ich liebe diese Menschen und ich sehe, was an ihnen verkehrt ist. Trotzdem will ich sie nicht zerstören, sondern ich will sie retten. Aber ich kann das nur, nicht indem ich einfach sage, ich habe nichts gesehen, sondern indem ich sage, es muss bestraft werden, aber jemand anderes bezahlt die Schuld für dich und für mich. Hast du das angenommen? Wenn nicht, besteht das Gericht, was Noah und seinen Zeitgenossen bevorstand, steht dir noch bevor. Ja, er wird es nicht mehr mit der Flut zerstören, aber sagt, er wird die Erde zerstören bei Feuer. Und es gibt ein ewiges Gericht. Die Frage ist, bist du gerettet in Christus? Oder lehnst du es weiterhin ab? Und Jesus hat selber gesagt, es wird am Ende der Zeit sein, wie in den Tagen Noahs. Plötzlich, als sie normal weitergelebt haben, kam die Flut. Und wird das Gericht kommen. Wir müssen bereit sein, wir dürfen auch verstehen, Gottes große Gnade, Gottes Gunst, Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber. Aber wir müssen es wie Noah im Glauben annehmen. Glauben nicht an Noah. Noah hat nur getan, was Gott ihm gesagt hat. Aber glaube an Christus, Gottes Sohn, der die Schuld für dich und mich auf sich genommen hat. Damit wir uns das nochmal vor Augen führen, möchte ich, dass wir, bevor wir zum Abendmahl übergehen, dass wir ein weiteres Lied singen. Wie tief ist Gottes Liebe für uns? Okay? Lass uns dazu aufstehen und das singen.